was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem Seminar Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Jetzt haben wir Teilnehmer 22, die Postmoderne. Allmählich kommen wir jetzt zum letzten Block und zum Zielgeraden. Es wird jetzt sehr spannend. Ich kann nochmal zusammenfassen, was wir schon mal gesehen hatten. Wir hatten zuerst die Großkirchen angeschaut, die großen christlichen Kirchen. Im zweiten Block hatten wir dann die Freikirchen aus der Christenheit. Im dritten Block hatten wir dann die Sekten und die Religionsgemeinschaften. Im vierten Block hatten wir dann die Weltreligionen. Und jetzt kommt der fünfte Block. Und im fünften Block geht es um Denkrichtungen und um Bewegungen, wo man jetzt nicht sagen kann, was jetzt organisiert ist, sondern ja, welche Dinge treiben diese Welt um. Und da fangen wir jetzt an mit der Postmodernen, Teil 22. Und bevor wir anfangen, darf ich Sie einladen, dass wir wieder gemeinsam zu Anfang zusammen beten. Großer, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wir loben und preisen dich. Und wir danken dir für deine Gegenwart, für deinen Segen, für deine Hilfe. Wir danken dir für deine Liebe, die wir erleben dürfen und dass wir auch von dir die Führung haben dürfen und erkennen können, was Wahrheit ist und wo keine Wahrheit ist. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns die Herzentüren öffnen möchtest, dass wir die Gabe haben zu unterscheiden zwischen den Dingen, wo du wirkst und wo du nicht wirkst. Und wenn wir jetzt über die Postmoderne reden, dann bitten wir dich um Verständnis und dass wir das auch in unserem Leben überlegen und einordnen können und auch umsetzen können. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Postmoderne. Das ist jetzt eine Denkrichtung, die nicht nur in der Christenheit oder auf der religiösen Ebene eine Rolle spielt, sondern die eigentlich in der gesamten Menschheit wichtig ist. Aber es ist nun so, dass die Christen ja immer auch ein Teil ihrer Gesellschaft sind, ihrer Kultur sind. Wir können uns dem nicht ganz entziehen. Luther war ein Teil seiner Kultur damals und deswegen hat er auch manche Dinge gedacht, wo wir heute sagen, wie kann das nur gewesen sein, eine Möglichkeit sein. Und auch andere haben Dinge gemacht, der Salomo, der 1000 Frauen gehabt, wo wir heute sagen, kann man nur 1000 Frauen haben. Aber es war eine andere Zeit mit anderen kulturellen Einflüssen und anderen Denkgewohnheiten. Und wir haben heute Denkgewohnheiten, die nicht nur von der Bibel geprägt sind, sondern wir haben Denkgewohnheiten, die auch von unserem Umfeld geprägt sind. Denn wir haben ja auch Kontakt mit den Menschen um uns herum. Wir reden mit denen und wir tauschen uns aus über Meinungen und wir hören im Fernsehen oder im Internet oder im Radio hören wir gewisse Dinge. Und all das prägt uns. Und das führt auch dazu, dass wir so denken, wie wir denken. Und unsere Gesellschaft hat in den letzten 30 Jahren halt eine Denkrichtung gehabt, die nennt sich Postmoderne. Und die wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Aber wir sehen, dass diese Denkrichtung momentan dabei ist, dass sie immer schwächer wird und dass etwas Neues beginnt. Und das wollen wir uns auch noch anschauen. Also die Postmoderne. Vier Teile haben wir wieder, die wir uns näher anschauen. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel. Und viertens Hinweise. Tipps, wie wir damit umgehen können. Ja, die Geschichte. Und zwar, wir wollen uns nicht nur die Geschichte der Postmoderne selbst anschauen, sondern auch die Frage, wie kam es zur Postmoderne? Was waren die Hintergründe der Denkrichtungen der Vergangenheit und wie sieht das heute aus? Im Mittelalter haben wir eine Zeit gehabt, das nennt man Vormoderne. Da haben nämlich die Menschen nicht selber denken dürfen. Naja, natürlich haben sie selber gedacht, aber also ihnen wurde vorgeschrieben, was sie zu glauben haben und was sie zu denken und wie sie zu denken hatten. Man hat gesagt, ja, es gibt eine absolute Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit, das bestimmt, wer bestimmt, was absolute Wahrheit ist? Die Kirche. Die katholische Kirche hat für sich in Anspruch genommen, zu bestimmen, was die Wissenschaft sagen darf und was sie nicht sagen darf. Was wissenschaftlich ist und was nicht wissenschaftlich ist. Heute ist es so, dass die Kirchen sich da schön raushalten. Stellen Sie sich vor, da würde irgendwo jemand was Neues erfinden oder Neues erforschen, wissenschaftlich, und die Kirche würde sagen, ja, das ist nicht wahr, das muss man anders sehen. Wäre heute ein Unding, weil die Wissenschaft ja unabhängig ist von religiösen Einflüssen, auf jeden Fall größtenteils. Wenn es um moralische Dinge geht, die damit zusammenhängen, ist natürlich die Kirche auch wieder gefragt, aber das ist wieder ein anderer Bereich. Aber im Mittelalter hat die Kirche nicht nur gesagt, was die Menschen auf religiöser Ebene glauben sollen, nämlich so zu glauben, wie der Katechismus das sagt, wie Sie das vorschreiben. Und wer das nicht gemacht hat, der hatte kein Recht zum Leben. Man durfte weder atheistisch sein, noch durfte man eine andere Religion haben oder anderen Glauben haben, auch, oder einen anderen christlichen Glauben haben, und zwar oder einen biblischen Glauben haben. Sondern die Kirche hat gesagt, du musst den Sonntag halten und du musst das glauben und du musst jenes tun. Wenn du es nicht tust, dann wirst du auf den Scheiterhaufen umgebracht. Da wurde Druck ausgeübt bis hin zum Tod. Und es war ja auch so, dass ungefähr, die Kirchenhistoriker schätzen, dass ungefähr 100 Millionen Menschen umgekommen sind, weil sie diesen Vorgaben der Kirche nicht gefolgt sind. Weil sie gesagt haben, nein, wir glauben das nicht so, weil sie Gott treu bleiben wollten. Und sie haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Es war also das dunkle Mittelalter. Und die Kirche hat dafür gesorgt, dass die Menschen auch in Finsternis bleiben sollten, weil sie wussten, wenn die Menschen jetzt Informationen kriegen über die Bibel und über andere wissenschaftliche Dinge, dann werden sie Dinge sagen und dann werden wir nicht mehr die Autorität und die Herrschaft und die Macht über sie haben. Es ging also um die Frage von Macht, um die Frage von Dunkelheit und Finsternis und Licht. Und darum geht es hier ja auch, dass wir überlegen, wo finden wir Licht, wo ist Wahrheit? Und die Wahrheit führt immer zum Licht. Die Wahrheit muss ich nicht verstecken. Aber das Böse, die Sünde, die muss ich verstecken, die sucht die Dunkelheit. Aber deswegen hat damals auch die katholische Kirche nicht nur in religiösen Fragen die Vorgaben gemacht, sondern auch in ganz normalen Alltagsfragen und auch in wissenschaftlichen Fragen. Zum Beispiel die Frage, ist die Welt eine Scheibe oder eine Kugel oder was ist sonst noch mit den Naturgesetzen? Und die Kirche hat das entschieden. Und es gab eben Wissenschaftler und die mussten sich dann nach der Kirche richten und mussten ihre Sachen teilweise widerrufen, weil die Kirche gesagt hat, nein, wir sagen, was wahr ist. Deswegen also im Mittelalter war die Vormoderne und die Kirche sagt, was Wahrheit ist. Aber dann gab es gegen Ende dieser Zeit denn schon Menschen, die gemerkt haben, gesagt haben, das wollen wir uns nicht länger bieten lassen. So im 18. Jahrhundert haben sich da immer mehr Freidenker deshalb, weil sie eben gesagt haben, wir wollen frei denken und uns nicht von der Kirche sagen lassen, bestimmen lassen, wie wir denken. Die haben dann versucht, sich von diesem Druck zu befreien. Aber das ging nicht, weil die Kirche sofort alle, die das versucht haben, sofort liquidiert hat, kaltgestellt hat oder umgebracht hat. Also haben sie sich in Geheimbünden getroffen. Das waren die Freimaurer. Und die haben dann, ihr Ziel war einfach nur, das System der Kirche zu durchbrechen. Wenn sie sich zusammenschließen, dann können sie irgendwann stark werden und dann gemeinsam das System vielleicht verändern und dann doch die Freiheit fordern, die sie haben wollten und die brauchten. Und das mussten sie im Geheimen tun, weil wenn sie es in der Öffentlichkeit gemacht hätten, dann wären sie sofort wieder zur Seite gewischt worden. Also haben sich die Freimaurer, gerade die großen Denker dieser Welt, ob das jetzt die Dichter waren oder die Musiker waren, das waren zu der Zeit fast alles Freimaurer, weil sie gesagt haben, wir müssen für die Freiheit kämpfen. Und deswegen, damals waren die Freimaurer noch nicht so, dass sie irgendwelche okkulten Dinge hatten oder die Weltherrschaft irgendwie da angestrebt haben, sondern sie wollten die Freiheit haben. Und dann kam es dazu, dass eben dann die Französische Revolution die Welt verändert hat und da haben sie eben diese Freiheiten dann bekommen. Natürlich war das dann so gewaltig, so eine große Welle und Schwemme, dass das zu stark gewesen ist. Eigentlich wollten sie ja diese Welle über die ganze Welt rollen lassen, aber es hat nicht funktioniert, weil es zu heftig war und das sich selbst wieder eingeholt hat und sich selbst wieder besiegt hat in der Französischen Revolution. Und danach sind die Freimaurer natürlich im Untergrund geblieben und haben weitergemacht. Und da ging er das dann weiter mit dem Ziel der Weltherrschaft und wo wir auch heute noch diese Dinge sehen in dem Untergrund. Ja, auf jeden Fall kam jetzt eine Veränderung im Denken, nämlich nach der Vormodernen kam die Moderne. Und die Moderne hat jetzt gesagt, es gibt immer noch absolute Wahrheit. Aber nicht die Kirche bestimmt, was Wahrheit ist, sondern die Vernunft sagt, was Wahrheit ist. Und zuerst haben die Philosophen damit begonnen, der Sartre oder Descartes oder Lessing und Schiller, die haben gesagt, die Vernunft ist entscheidend. Ich denke, also bin ich. Das heißt, dass sie gesagt haben, wir, es muss vernünftig sein, was wir denken und was wir glauben, weil die Kirche einfach Dinge behauptet hat, die unvernünftig waren. Und mit der Vernunft kam natürlich dann auch die Wissenschaft. Das heißt, wenn die Wissenschaft etwas bewiesen hat, wenn sie etwas gezeigt hat, was, dass es so ist, ob das jetzt naturwissenschaftlich war oder auch geisteswissenschaftlich, dann galt das als absolute Wahrheit. Ja. Das heißt, die Logik, die Wissenschaft sagt, was Wahrheit ist. Und es hat auch erstmal der Menschheit gut getan, weil man jetzt endlich frei war zu forschen. Und deswegen war zu dieser Zeit war dann so richtig der Erfindergeist. Und die Menschen haben immer neue Sachen erfunden, immer bessere Sachen erfunden, ob das jetzt in der Technik war oder ob das jetzt die Dampfmaschine war oder die Autos oder die Flugzeuge. Und es gibt immer mehr Dinge, die die Menschen erfunden haben, die auch zum Segen geworden sind. Nicht immer nur zum Segen, aber eben auch viele Dinge zum Guten gewesen sind. Aber man hat irgendwann gemerkt, die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Manchmal ist es auch so, dass wir aufs falsche Pferd vielleicht auch gesetzt haben. Das merkt man auch heute. Ich denke da nur daran, als Fukushima das Unglück passiert ist. Und dann hat Deutschland und die Bundesregierung dann sofort umgeschwenkt und hat gesagt, nein, wir müssen aus der Atomkraft aussteigen. Wie viele Milliarden und aber zig Milliarden von D-Mark damals noch wurden in die Forschung für die Atomkraft gesteckt. Hätte man das gleiche Geld gleich in regenerative Energien gesteckt, wäre man jetzt schon viel, viel weiter in dieser Frage und man hätte vielleicht überhaupt keine Kohle- und Atomkraftwerke mehr nötig. Aber man kann im Nachhinein manchmal sehen, dass man Fehler gemacht hat, auch in der Wissenschaft und auch in der Forschung und in der Technik. Deswegen, die Moderne, die war sehr stark, aber sie hat eben auch nicht alle Probleme gelöst. Im Gegenteil, in der Medizin hat man gesehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, man hatte dann zwar super Medizin, man hatte Antibiotika und Dinge, wo man Krankheiten heilen konnte, die früher unheilbar waren, aber auf einmal kamen neue Krankheiten auf, die nicht von der modernen Medizin heilbar sind. Ob das jetzt Krebs ist oder AIDS war oder Autoimmunkrankheiten oder viele andere Dinge, Stoffwechselprobleme und Krankheiten, wo die Schulmedizin sagt, wissen wir auch nicht weiter. Und da hat man gesagt, ja, es muss also etwas geben, was mehr ist als das. Oder auch zum Beispiel, dann kam Tschernobyl und auch Fukushima. Und da hat man gesehen, die Technik ist nicht nur ein Segen, die Technik kann auch ein Fluch sein, dass auf einmal die ganze Welt verseucht ist. Oder was wir jetzt gerade erleben, der Dieselskandal, ja, dass in den Städten die Grenzwerte für Stickoxide und für andere Schadstoffe ständig überschritten wird. Und man jetzt sagt, wir müssen die Diesel aus den Städten rauskriegen, damit die Luft sauberer wird. Das heißt, die Technik ist nicht nur ein Segen, sie kann auch ein Fluch sein. Und deswegen hat man gesagt, die Technik ist nicht nur das, was gut ist, sondern es muss mehr sein als das. Und so kam es, dass dann eine neue Periode kam. Das ist dann nach der Vormoderne kam die Moderne, nach der Modernen kommt jetzt die Postmoderne. Ungefähr seit 1968, da haben wir ja auch diese 68er-Bewegung, wo man dann auch die Werte der Gesellschaft, die vorher da gewesen sind, über Bord geworfen hat. Und zwar, wo man sagte, die Werte brauchen wir nicht mehr. Ob das die Werte waren der Ehe oder der Familie, der Sexualität, oder auch Werte der Pünktlichkeit und der Zuverlässigkeit und all diese Werte, die im Dritten Reich auch sehr hoch waren, hat man jetzt gesagt, tun wir über Bord werfen und wir machen uns unsere neuen Werte. Und die Postmoderne hat jetzt gesagt, nicht mehr eine objektive Wahrheit ist da oder eine absolute Wahrheit, sondern jetzt ist alles relativ. Das heißt, jeder kann glauben und machen, was er will. Der einzelne Mensch ist jetzt der Maßstab für richtig und gut. In der Vormodernen war die Kirche der Maßstab. Sie hat das Heft in der Hand gehabt in der Frage, was ist richtig, was ist falsch. In der Modernen hat die Technik, hat die Wissenschaft die Waage in der Hand gehabt für richtig und falsch. Sie hat entschieden, das ist gut und das ist nicht gut, das ist richtig, das ist falsch. Und jetzt hat der einzelne Mensch das in der Hand. Das heißt, man sagt jetzt, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und jeder kann nach seiner eigenen Wahrheit, nach seiner Fasson selig werden. Und das klingt erstmal gut, weil jetzt natürlich der einzelne Mensch sehr viel Bedeutung bekommen hat. Die Menschen haben gesagt, ja, endlich können wir selbst entscheiden, was wir wollen und wir können glauben, was wir wollen und denken, was wir wollen. Und diese Freiheit, die sie jetzt hatten, haben sie erstmal genossen, aber das Problem war, dass diese Freiheit sie auch nicht glücklich gemacht hat, weil sie nichts mehr zum Festhalten hatten. Man hat dann gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit mehr, sondern nur noch relative Wahrheiten. Und das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, wie das auch noch weitergehen wird. Es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ, alles ist nur noch auf das Individuum ausgerichtet. Ja, und dann haben wir jetzt in der heutigen Zeit ein neues Zeitalter, was wieder aufkommt. Es gibt viele Menschen, die haben genug von der Zeit und von den Problemen der Postmoderne. Die 68er haben vieles, was vielleicht vorher verkrustet war, aufgebrochen, aber sie haben auch vieles gemacht, was nicht gut war. Ich denke nur an die freie Liebe. Die 68er haben gesagt, ja, die Sexualität muss endlich enthemmt werden und endlich die Tabus gebrochen werden und jeder kann mit jedem Sex haben, wo und wie und wann er will und sogar auch mit Kindern teilweise. Und heute gibt es eine Welle und das ist alles wieder überrollt, wo man sagt, ja, Kindesmissbrauch ist so schlimm und so furchtbar. Und dass die Zeit der 68er, wo das teilweise sehr häufig stattgefunden hat, auf einmal sagt man, das war alles verkehrt und das war nicht gut. Ja. Von daher haben wir ein neues Zeitalter, wo man sagt, wir brauchen wieder Werte im Leben. Wir brauchen etwas, wo man sich festhalten kann. Jemanden, der sagt, was Wahrheit ist. Wir brauchen einen starken Führer, der uns sagt, was wahr ist. Ja. Und das sieht man zum Beispiel bei Bestrebungen, die in Deutschland auch sichtbar sind, ob das die AfD ist oder auch die Pegida-Bewegung oder auch in anderen Ländern. Donald Trump zum Beispiel ist auch einer von diesen, der nicht postmodern auftritt, sondern der sagt, so muss es sein und der einfach die Meinungen und die Gefühle anderer Leute ignoriert und einfach macht, was er möchte. Ja, und diese Bewegung ist momentan sehr stark und geht immer weiter und greift immer mehr um sich und es gibt immer mehr Regierungen, die in diese Richtung umkippen. Es ist sowohl politisch so, als auch gesellschaftlich, aber auch religiös. Aber das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Ich werde jetzt mal einen Blick werfen auf die postmoderne und neue Zeit in Bezug auf die Politik. Denn wir können diese Werte, die ich eben beschrieben habe, sowohl in der Gesellschaft sehen, aber auch in der Politik sehen. Denn Politik ist immer ein Spiegel dessen, was in der Gesellschaft ja auch los ist, weil ja die Menschen die Politiker wählen. Zum Beispiel postmoderne Politiker. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist in Deutschland Angela Merkel. Angela Merkel ist ein typisches Beispiel. Sie bringt das postmoderne Denken zur Perfektion, kann man fast sagen. Das, was ihr manchmal vorgeworfen wird, ist nämlich, dass sie oftmals zur Führung schwach ist. Das heißt, dass sie nicht klar sagt, was sie will und nicht sagt, in die Richtung gehen wir, das machen wir jetzt. Warum ist sie so? Weil sie postmodern denkt. Und postmodern heißt, dass sie sagt, was will die Mehrheit der Deutschen? Und wenn das einigermaßen passt und gut ist, dann werde ich in diese Richtung gehen, wie die Mehrheit der Deutschen das auch möchte. Und deswegen ist sie fast immer auf einer Welle, wo die Mehrheit der Deutschen auch ist und denkt. Und deswegen, wenn irgendetwas Neues passiert, dann wartet sie erstmal ab und guckt, wie entwickelt sich das. Und dann geht sie auf der Welle mit in die Richtung, wie sie denkt, dass die Mehrheit auch das möchte und auch gut ist. Der einzige Punkt, wo sie das verlassen hat, dieses Denken, ist, als es um die Frage der Flüchtlinge ging. 2015, als dann sie gesagt hat, alle können kommen und die Grenzen machen wir auf und es wird keiner mehr kontrolliert und man kann einfach so reinkommen, unkontrolliert, da hat sie gegen den Willen der Bevölkerung und gegen ihre eigene Fraktion und gegen ihre eigene Regierung eigentlich entschieden. Und da hat sie sich auch sehr viel Unmut und auch Feinde in der Bevölkerung geschaffen. Aber sonst ist sie durch ihre postmoderne Verhandlungsgeschick, auch wenn sie mit anderen Regierungschefs spricht, ist sie eigentlich jemand, die versucht, immer Lösungen zu finden, wo alle am Ende von profitieren können und wo man eine Win-Win-Situation hat. Typisch postmodern. Die USA, Obama, der Ex-Präsident, war auch typisch postmodern, der auch immer wieder versucht hat, zu schauen, wie können wir irgendwo das so machen, dass es passt und der so ein bisschen sein Mäntelchen nach dem Wind gehangen hat. Ja. Im Vatikan ist Franziskus jetzt. Der vorige Papst, Benedikt XVI., war jemand, der in der Vormodernen und in der Modernen sehr stark war. In der Vormodernen, dass er gesagt hat, die Kirche sagt, was wahr ist, was richtig ist und sie gibt den Weg vor. Und er hat aber gleichzeitig gesagt, die Kirche muss mit der Wissenschaft auch irgendwo sich arrangieren und das muss auch irgendwo passen. Deswegen hat er Postmoderne und Moderne in sich vereinigt. Aber der jetzige Papst ist der erste Papst überhaupt, den es je gegeben hat, der postmodern denkt und postmodern redet. Ob er postmodern denkt, wissen wir nicht, aber er redet so. Er ist ja auch ein Jesuit Bei den Jesuiten wissen wir, dass nicht immer das, was sie denken, auch das ist, was sie reden. Oder andersrum gesagt, was sie reden, nicht immer ist, was sie denken. Und Franziskus ist jemand, der sehr stark Werte der Kirche neu formuliert. Und deswegen sind die Konservativen in der Kirche auch so sauer auf ihn, weil sie sagen, der verrät unsere Kirche, unsere Wahrheit, der wirft alles über Bord, was wir aufgebaut haben, weil sie ihn als liberal, als postmodern sehen. Aber die Menschen, die Bevölkerung, sie lieben ihn. Ich denke nur an Deutschland. Die Deutschen sind sehr stark postmodern, mehr als andere. Deswegen ist auch so, dass in vielen Ländern das schon kippt in die neue Richtung hin. Und Deutschland hinkt hinterher, weil die Deutschen sehr stark in diesem postmodernen Denken verhaftet sind und da festhalten an diesem postmodernen Denken. Und der Franziskus, durch seine Art, dass er eben sagt, ja, alle Religionen haben Recht und jeder hat Recht und jeder kann machen, was er will und uns überall an die Freiheit den Menschen lässt, lieben sie ihn und sagen, das ist endlich jemand, der nicht immer nur so Vorgaben macht und die Menschen drängt und quengelt, sondern das ist jemand, der ein offenes Herz hat für die Anliegen der Menschen. Deswegen ist es so, dass der Papst Franziskus momentan in der Beliebtheit unter den Menschen sehr stark zunimmt. Mehr als alle anderen Päpste vor ihm. Nicht unbedingt unter den konservativen Katholiken, da ist es eher, dass er viele vor den Kopf stößt, aber in der Gesamtbevölkerung der Menschheit. Frankreich, Macron ist auch jemand, der postmodern handelt, der zwar auch versucht zu lenken und vorgibt, aber der doch in seinen Prinzipien, in seinem Handeln, wie er handelt, postmodern ist. Und in der EU zum Beispiel der Juncker, der auch versucht, jedem recht zu machen und jedem seinen Willen zu lassen und das trotzdem irgendwo alles unter einen Hut zu bringen. Die Europäische Union ist unglaublich schwierig zu führen, weil es so viele verschiedene Länder gibt und mit verschiedenen Befindlichkeiten und verschiedenen starken Persönlichkeiten an der Spitze, die dann alle im Wörtchen mitreden wollen. Und das alles zu jonglieren, das ist schon eine Kunst. Ja, das neue Denken im neuen Zeitalter, was jetzt schon angebrochen ist, schon seit einiger Zeit auch schon da ist, finden wir auch einige Politiker, die dort in diese Richtung denken und sind. Natürlich zuallererst in den USA der Trump. Und dass in Amerika das so schnell kippen konnte, ja, und dass Trump Präsident geworden ist, hat kein Mensch sich vorstellen können. Aber er ist jemand, der sagt, ich bin nicht politisch korrekt, ich habe eine andere Agenda und ich habe Werte, die ich umsetze. Und ein Beispiel für postmodernes Denken sind auch Politiker, die dann im Wahlkampf viel versprechen, aber dann im Endeffekt das hinterher doch nicht machen, weil sie sagen, naja, die Umstände sind halt ein bisschen anders. Im Wahlkampf haben wir das gesagt, was wir eigentlich als ideal finden, aber in der Realität ist das halt nicht immer alles umsetzbar. Der Trump sagt, nein, was ich im Wahlkampf sage, mache ich auch. Und bis jetzt hat er alle seine Versprechen, die er im Wahlkampf gesagt hat, hat er auch umgesetzt, beziehungsweise hat versucht, sie umzusetzen oder ist noch dabei. Und manchmal wundert es mich, dass es immer einen Aufschrei gibt, wenn er wieder etwas umsetzt, was er schon angekündigt hat. Zum Beispiel, er hat damals angekündigt, dass er das Abkommen mit dem Iran, das Atomabkommen mit dem Iran, dass er es aufkündigen wird, weil es ein sehr schlechtes Abkommen sei, wie er meinte. Und als er das dann gemacht hat, da haben sich alle aufgeregt, aber man hätte nur mal ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher sein Programm lesen oder hören müssen. Und da hätte man gewusst, dass er das schon immer so gesagt und gewollt hat. Natürlich ist das nicht, dass es deswegen gut ist, aber das ist etwas, wo man sieht, hier ist ein Mann, der etwas sagt und sagt, das mache ich auch, was ich gesagt habe. Obwohl er manchmal auch sehr sprunghaft ist. Er ist manchmal jemand, der heute so und morgen so sagt, aber das ist manchmal auch, um gewisse Effekte zu erreichen. Dann haben wir in der Türkei Erdogan, der auch ein starker Führer ist und auch sagt, was Sache ist und auch dieses neue Zeitalter, diesen neuen Nationalismus auch wieder propagiert. In Russland, der Putin ist auch auf dieser Schiene, auf diesem Trip dabei. Ungarn, Orban und in Italien, die ganz neue Regierung, die jetzt gewählt worden ist und die sich jetzt gebildet hat, konnte, ist auch von diesem neuen Zeitalter vom Nationalismus. Ja. Und auch in Österreich, Kurz, der Bundeskanzler Kurz in Österreich, der hat auch so ein Rechtsbündnis, was er dort hat und wo er auch versucht, eine Politik zu machen, die nicht postmodern ist. Und er war jetzt gerade in Deutschland gewesen und hat versucht, als auch die Bundeskanzlerin, auch zu gewinnen für seinen neuen Kurs, den er hat. Aber es ist nicht ganz einfach, das hier unter einen Hut zu bringen. Wir sehen also, dass an der Politik das auch sehr spannend ist. Und wir sehen können, dass diese Bestrebungen und diese Denkrichtungen auch bei verschiedenen Politikern auch zusammengehören. Und übrigens auch in Nordkorea, der ist natürlich auch jetzt nicht postmodern. Und interessant ist jetzt Folgendes, dass oftmals Politiker, die sich selbst von ihrem System her vielleicht nicht grün sind, aber weil sie die gleiche Ähnlichkeit haben im Denken, in der Art und Weise, dass sie auf einmal sich gegenseitig stützen und verstehen und gut finden. Ja. Das heißt also, postmoderne Politiker werden sich meistens untereinander verstehen und auch stützen und helfen als Gegensatz zu den anderen, die im neuen Zeitalter drin sind. Oder auch, dass zum Beispiel Trump sich mit dem nordkoreanischen Machthaber dort getroffen hat und dann auch noch am Ende sagt, das ist ein guter Mann, ja, und ihn lobt. Und ich denke, das hätte eine Merkel nie so gesagt. Ja. Das ist, weil es halt vom Typ her jemand ist, der seinem Art und Weise auch eher ja, entspricht. Gut, also das ist ein bisschen die Verbreitung von postmodernem Denken in der Politik. Die Prinzipien des Postmodernismus. Das ist der Relativismus. Relativismus heißt, dass man sagt, alles ist relativ. Es gibt nichts Absolutes. Das heißt, das kam eigentlich auf zum ersten Mal, dieser Gedanke, nicht zum ersten Mal, aber er kam sehr stark in die Wissenschaft hinein und damit in das Denken der Bevölkerung durch Albert Einstein. Weil er hat in seiner Relativitätstheorie gesagt, dass eigentlich das Dinge, die wir als für absolut halten, nämlich zum Beispiel die Zeit oder der Raum, dass die auch relativ sind. Das heißt, wenn jemand sehr schnell, fast mit Lichtgeschwindigkeit, fliegen würde, dass die Zeit anders vergehen würde, als wenn jemand ohne Geschwindigkeit hier lebt. Also mit anderen Worten, dass die Zeit, wie schnell sie vergeht, von der Geschwindigkeit abhängig ist, wie man sich bewegt. Also ist das wieder relativ. Mit anderen Worten, er hat gezeigt, dass Normen, die wir für absolut gehalten haben, in Wirklichkeit relativ sind. Und das ist etwas, was auch natürlich dann auch im christlichen Bereich auch sich widerspiegelt, dass man sagt, auch hier finden wir, ist alles relativ. Es gibt keine absoluten Normen, wo man sagen kann, alle müssen sich ja so verhalten, sondern es ist alles in Abhängigkeit voneinander. Und man kann nicht sagen, man kann nicht Normen und Werte aufstellen, wo man sagt, das muss jetzt so sein. Das geht natürlich in Richtung Liberalismus innerhalb der christlichen Denkrichtungen. Wir haben den Subjektivismus. Der Relativismus steht im Gegensatz zur absoluten Wahrheit, dass man sagt, nein, die Wahrheit ist nicht absolut, die ist relativ. Der Subjektivismus steht jetzt im Gegensatz zum Objektivismus. Objektivismus heißt, dass man sagen kann, es ist für alle ersichtlich und nachprüfbar, dass es so ist. Aber in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so. Man hat heute alternative Fakten geschaffen, ja, wo man einfach sagt, naja, auch wenn es offensichtlich so ist, ich glaube es nicht so, es kann eben auch ein Fake News sein und ich glaube es halt anders. Das ist sowieso die Frage, wem vertrauen wir überhaupt noch? Wenn man sich die Medien anschaut, wie manchmal in den Medien Dinge dargestellt werden, die vielleicht gerade noch nicht gelogen sind, aber doch die Wahrheit nur einseitig darstellen oder vielleicht auch verzerrt darstellen, dann fragt man sich, wem kann ich überhaupt noch vertrauen? Welchen Medien kann ich vertrauen? Welchen Internetquellen kann ich vertrauen? Und wenn der eine den einen vertraut und der andere den anderen vertraut, dann sagen die über die anderen, ja, die haben Verschwörungstheorien und die sagen, nein, die haben Verschwörungstheorien. Und jeder kann über das Gleiche berichten und von vollkommen verschiedenen Seiten. Ich habe das nur mal dran gedacht, als es um den Syrienkrieg ging. Die westlichen Medien haben immer nur, wenn es um diesen Krieg ging, negativ über Putin, über Assad und über die Verbündeten und auch teilweise über die Türkei gesprochen und berichtet in diesem Konflikt. Wenn man jetzt die russischen Medien sich angeschaut hat, in den russischen Medien haben sie nur negativ gesprochen über die Rebellen und über die Amerikaner und über die anderen, die Amerikaner unterstützt haben, uns die als die Negativen dargestellt. Und dann haben sie über das gleiche Ereignis berichtet und von der einen Seite haben sie so berichtet, auf der anderen Seite haben sie so berichtet. Und man hat hinterher überlegt, ging es eigentlich um das gleiche Ereignis? Ja. Deswegen, wem glaube ich noch? Das heißt, dass wir immer mehr den Eindruck haben, dass etwas von einer Subjektivität mit dabei ist. Dass es gar nicht mehr der Wahrheit entspricht, was man da hört und was man da sieht und glaubt. Das gleiche hat man auch in den christlichen Kreisen, denn, dass man sagt, auch was wir glauben, ist eigentlich subjektiv. Das heißt, der eine und der andere kann etwas anderes glauben. Für den einen kann das eine die Wahrheit sein und für den anderen ist das die, für ihn diese Wahrheit. Auch der Individualismus, der hängt damit zusammen, der steht im Gegensatz zur Konformität. Wenn wir eine absolute Wahrheit haben, dann gilt die für alle Menschen. Wenn wir sagen, dass es die Schwerkraft gibt, die Schwerkraft ist auf der ganzen Welt überall gleich, alles fällt nach unten, wenn wir es loslassen, dann gilt das für alle Menschen. Da kann keiner sagen, ich bin da ausgenommen. Aber der Individualismus würde sagen, naja, okay, wenn du aber woanders bist, wenn du auf dem Mond bist, dann hast du die Schwerkraft halt nicht mehr und dann gilt das für das Individuum dort halt nicht. Also mit anderen Worten, dass das Individuum je nach Bedingungen, wo es sich gerade befindet, eben nicht mehr diesen Werten entspricht. Und von daher hat jeder die Freiheit, selbst zu überlegen und gucken, was er will und was er glaubt und was er macht. Und wir haben den Pluralismus. Der Pluralismus sagt, dass jede Meinung stehen bleiben muss, dass man sie gegenseitig toleriert. Aber Pluralismus ist mehr als Toleranz. Toleranz heißt nur, dass ich sage, ich glaube, dass meine Meinung richtig ist, aber ich lasse deine Meinung einfach mal stehen. Aber Pluralismus sagt, dass jede Meinung gleich viel wert ist. Dass ich sage, ich glaube, dass meine Meinung richtig ist, aber deine ist genauso richtig, auch wenn sie dem widerspricht. Also Pluralismus darf nicht mehr werten. Ich bin richtig und du bist falsch. Sondern Pluralismus sagt nur, alle haben recht. Und alle sind gut und alle sind richtig. So haben wir also in dem postmodernen Denken diese vier grundsätzlichen philosophischen Bedingungen und Grundfragen. Und das macht das Leben so kompliziert. Weil der Mensch dann merkt, ich habe zwar meine Freiheit zu glauben, was ich will, aber werde ich glücklich dabei? Was ist, wenn ich jetzt vielleicht etwas denke oder etwas glaube und das stimmt gar nicht? Oder das bringt mich ins Unglück? Oder ich habe falsche Voraussetzungen? Das heißt, der Mensch merkt, dass er nichts mehr hat, wo er sich festhalten kann. Und wenn eine Krise kommt, woran orientiere ich mich, wenn es keine absoluten Wahrheiten gibt? Wenn es kein Geländer gibt, wo ich mich festhalten kann? Das Geländer ist fest, das ist absolut. Wenn ich es aber nicht mehr habe, was mache ich dann? Deswegen, die Grundmaxime des Postmodernen ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Ja, das postmoderne Christentum. Wo hat sich dieses postmoderne Denken bei den Christen eingeschlichen? Das habe ich jetzt mal ein bisschen, ich habe es eben schon mal ganz kurz hier und da schon mal angetippt und jetzt mal ein bisschen systematisch aufgeschrieben. Erstens, es gibt keine absolute Wahrheit, auch in der Bibel nicht. Deswegen sagt man, wenn jemand glaubt, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist, dann sagt man, nein, das ist nicht so. Der eine kann sie halt so verstehen, der andere kann sie halt so verstehen und jeder nach seinem Verständnis ist es für ihn die Wahrheit, die relative Wahrheit, aber nicht mehr die absolute Wahrheit. Zweitens, jeder definiert für sich selbst, was für ihn Wahrheit bedeutet. Und er darf dann nicht mehr sagen, ich bin richtig und du bist falsch. Drittens, ich darf andere nicht kritisieren und nicht bewerten. Deswegen ist auch diese Vortragsreihe nicht so ganz einfach. Weil wir das, was die Christen, die anderen Konfessionen oder anderen Religionen oder auch unsere eigene Religion, weil wir das bewerten wollen durch die Bibel, aber wir wollen sie nicht kritisieren oder verurteilen. Das muss man immer unterscheiden. Ja. Nach der Bibel müssen wir auch Dinge bewerten. Denn wenn Paulus sagt, dass wir keinen Irrlehrern folgen sollen, dann müssen wir wissen, was sind Irrlehrer. Und um das herauszufinden, müssen wir ja das, was Menschen sagen, auch anhand der Bibel bewerten, nachprüfen. Ja, aber nach dem postmodernen Denken darf man nicht mehr kritisieren und auch nicht mehr bewerten. Man muss einfach sagen, du glaubst halt so und ich glaube halt so und wir lassen alles stehen und alles ist in Ordnung und richtig. Aber das ist nach der Bibel nicht so. Viertens, korrigierende Seelsorge ist deswegen nicht mehr gewünscht. Warum? Weil jeder die Freiheit hat. Da sagt halt jemand, ja, ich lebe halt meinen Glauben anders aus und du darfst dich nicht einmischen in die Art und Weise, wie ich mein christliches Leben in meinem Lebensstil auslebe. Und von daher ist korrigierende Seelsorge, früher ist es Gemeindezucht, ist da nicht mehr angebracht im postmodernen Christentum. Fünftens, jeder hat Recht. Jeder hat für sich selbst genommen Recht und die Wahrheit und ich darf das nicht in Frage stellen. Sechstens, der Mensch steht im Mittelpunkt. Deswegen, das Individuum, was er denkt, was er glaubt, das ist wichtig, das zählt und das ist der Mittelpunkt. Wenn die Wahrheit absolut ist, dann ist nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt, dann ist eigentlich das Wort Gottes, die Bibel im Mittelpunkt. Und das zählt dann und daran muss man sich orientieren. Auch die Emerging Church Bewegung, eine christliche Bewegung, hat diese Prinzipien. Eigentlich ist das, was wir jetzt hier gesehen haben vom Christentum, übertragen auf unseren persönlichen Glauben, kommt diese Emerging Church Bewegung dabei raus. Das werden wir jetzt nicht anschauen, da haben wir ein extra Thema noch, das wir dann darüber abhandeln werden. Das ist eine spannende Geschichte, weil wir dann manche Strömungen oder manche Dinge, die wir heute in der Christenheit erkennen, richtig einordnen können. Ja, dann die Erfahrung steht über der Logik. Das heißt, wenn ich etwas für mich erfahre, wenn ich religiöse Erfahrungen habe, religiöse Gefühle habe, dann sind sie für mich wichtiger als das, was vielleicht mein Verstand, meine Logik sagt. Zweitens, Subjektivität steht über Objektivität. Was ich persönlich empfinde, ist wichtiger als was allgemeingültig ist. Drittens, Spiritualität steht über dem Glauben. Das heißt, spirituelle Gefühle, spirituelle Meinungen und Richtungen sind wichtiger als was ich im Vertrauen zu Gott denke und weiß und glaube. Viertens, Bilder stehen über Worte. Worte stehen nämlich für die Logik, für das Denken, für die Predigt. Und Bilder sind mehr die Emotionen. Das ist mehr das, was jeder, wo jeder verschieden denkt und jeder verschieden empfindet und jeder das verschieden auffasst. Fünftens, das Innerliche steht über dem Äußeren. Das heißt, was ich selber im Inneren denke und glaube, ist wichtiger als das, was man äußerlich sehen kann und was nach außen hin vielleicht hier sichtbar ist. Sechstens, die Bibel wird relativiert. Das heißt, dass man sie nicht mehr als absolute Wahrheit annimmt. Und dann haben wir ein Problem. Wenn die Bibel nicht mehr eine absolute Wahrheit ist, dann ist die Frage, wer hat jetzt noch den Schlüssel in der Hand für richtig und für falsch? Wenn ich sagen kann, die Bibel ist nur relativ, das heißt, ich kann mir heraussuchen, was ich davon als wahr ansehe und was nicht, dann kann ich selbst, da habe ich selbst den Schlüssel in der Hand, für richtig und für falsch. Und dann kann ich Wahrheiten der Bibel einfach ignorieren und sagen, ich sehe sie als falsch an, weil ich auf einmal den Maßstab habe in der Hand. Und das ist gefährlich. Wenn der Mensch anfängt, selbst den Maßstab zu übernehmen, dann setzt er sich damit an Gottes Stelle. Denn Gott sagt, dass er den Maßstab hat. Gott sagt, was richtig und was falsch ist. Und wo sagt er das? In der Bibel durch sein Wort. Und was Gott in seinem Wort sagt, gilt für alle Menschen. Nicht nur für den, der das gerade als gut empfindet. Und wenn es für alle Menschen gilt, dann heißt das, dann ist das eine absolute, objektive Wahrheit. Und wenn aber ein Mensch jetzt die Bibel als relativ sieht und diese objektive Wahrheit nicht mehr gelten lässt, dann macht er sich zum Maßstab und dann sagt er, das ist richtig, das ist falsch und dann fängt er an, die Bibel auseinanderzunehmen, auseinanderzupflücken und dann stellt er sich damit über Gott und über das Wort. Und das, glaube ich, ist gefährlich. Übereinstimmung mit der Bibel. Der freie Wille des Menschen. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Und der ist natürlich im postmodernen Denken das Absolute, das Wichtigste überhaupt. In der Bibel ist er wichtig, aber der freie Wille des Menschen kann nicht über die objektiven Wahrheiten hinausgehen. Er kann das nicht aushebeln. Zweitens, Gewaltlosigkeit. Die Postmoderne plädiert dafür, dass man jedem anderen die Toleranz und die Freiheit lässt und auch keinen Druck ausübt und keine Gewalt ausübt. Viel mehr haben wir nicht an guten Dingen, an Gemeinsamkeiten. Wo gibt es Abweichungen? Wo gibt es Probleme? Erstens, keine absolute Wahrheit. Erstmal gehen wir die Dinge durch und dann werden wir sie mit Bibeltexten noch belegen. Keine absolute Wahrheit. Zweitens, die Postmoderne führt zur Ökumene und zum Synkretismus, weil sie einfach alles stehen lässt. Drittens, die Postmoderne führt zur Erlebnisreligion. Ja, gucken wir uns diese drei Dinge mal an. Keine absolute Wahrheit. In Johannes 17, Vers 17 und Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hier hat Jesus die Wahrheit definiert. Er sagt, die Wahrheit ist sowohl statisch als auch dynamisch. Statisch heißt, das ist das Wort Gottes, die Bibel, und das ist statisch. Das kann man nachlesen. Es steht schwarz auf weiß, was Wahrheit ist. Und er sagt hier nicht, dein Wort enthält die Wahrheit oder dein Wort hat mit Wahrheit zu tun. Dein Wort ist die Wahrheit. Und das heißt, es ist absolute Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist eine Person, ist dynamisch. Und er ist auch die Wahrheit, weil er das Wort Gottes ist. Nach Johannes 1 ist er das Wort Gottes, was hier beschrieben ist. Und dann sagt er, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Frage, ist das eine absolute Wahrheit oder ist es keine absolute Wahrheit? Wenn wir sagen würden, es ist keine absolute Wahrheit, dann würden wir sagen, ja, es gibt auch noch andere Wege zum Vater. Und dann würden wir damit im Endeffekt sagen, Jesus hat gelogen. Aber wenn Jesus nicht gelogen hat, dann ist es absolute Wahrheit, dass es wirklich keinen anderen Weg gibt zum Vater als durch Jesus. Das heißt, die Bibel ist nicht postmodern. Die Bibel hat ganz klare Botschaften, ganz klare Wahrheiten, die wir nicht einfach wegwischen können. Wir können nicht sagen, für den einen ist es so, dass niemand zum Vater kommt als durch Jesus, und für den anderen ist es nicht so. Nein, es gilt für alle Menschen. Jesus hat das für alle Menschen gesagt. Es gilt für alle. Deswegen, das Prinzip, keine absolute Wahrheit des Postmodernen, ist mit der Bibel nicht vereinbar. Zweitens, die Ökumene und der Synkretismus. Dieses Denken führt dann zur Ökumene und zum Zusammenschluss der und Zusammenführung der großen Weltreligionen. In Offenbarung 18 lesen wir aber Folgendes. Und er rief mit mächtiger Stimme, Vers 2 und Vers 4. Sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Hier sagt Gott, dass Babylon gefallen ist. Und Babylon ist eine Hure, eine Frau, die Frau Babylon. Und eine Frau ist in der Bibel immer ein Symbol für eine Kirche. Und wenn sie gefallen ist, heißt das, es ist eine gefallene Kirche. Und wenn sie gefallen ist, dann heißt das, dass man nicht sagen kann, dass alle Recht haben und alles das Richtige ist und alles gut ist. Nein, es gibt auch Verführung in der Christenheit und falsche Lehren. Und dass wir erkennen sollen, wo Verführung ist. Und dass Gott dann aufruft, das bekannt zu machen. Es gibt hier Abfall, eine gefallene Kirche. Und dass Gott dann sein Volk, das noch in dieser Kirche drin ist, herausruft. Geht heraus aus ihr, mein Volk. Das heißt, Ökumene würde bedeuten, dass wir sagen, alle Kirchen sind Gottes Gemeinde und alle Kirchen haben Recht und du kannst überall deinen Glauben ausleben und es ist alles in Ordnung. Nein, die Bibel sagt, in der Endzeit gibt es Kirchen, die sind nicht Gottes Gemeinde. Und da haben wir keine Ökumene, da sollen wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Wir sollen die Menschen herausrufen aus dieser Kirche. Beziehungsweise auch aus den Religionen. Denn es geht ja nicht nur um die christlichen Kirchen, es geht ja auch um gefallene Religionen. Dass auch dort die Menschen, die eine andere Religion haben, genauso Jesus brauchen. Denn auch das Wort Jesu, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, gilt nicht nur für Christen, das gilt auch für Moslems, für Juden, für Buddhisten und für Hinduisten. Auch die kommen nur zum Vater, zum ewigen Leben, durch Jesus. Deswegen ist die Ökumene und der Synkretismus, die dem postmodernen Denken folgen, ist nicht der Ansatz der Bibel und vor allen Dingen schon gar nicht der Prophetie. Erlebnisreligion. Hier ist also das Gefühl des Erlebnisses über dem Wort. Und Römer 10, Vers 17 sagt, wo kommt der Glaube her? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das Wort Gottes, die Bibel, ist die Grundlage. Und da kommt die Predigt und daraus der Glaube. Das kommt nicht durch Gefühle, nicht durch irgendwelche postmodernen Zeremonien, sondern das kommt durch das Wort. Das Wort ist Gottes absolute Wahrheit, Gottes objektive Wahrheit. Ja, der letzte Punkt, die Hinweise. Was können wir dazu sagen? Wie können wir darauf reagieren? Erstens, die Bibel lesen und ernst nehmen. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Und drittens, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Zum Ersten, die Bibel lesen und ernst nehmen. Josua 1, Vers 8. Hier sagt Gott zum Josua, der das Volk gerade als Führer übernommen hat, als Nachfolger von Mose. Und lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Was sagt Gott zum Josua? Sagt Gott zum Josua, ja, du kannst mal daran lesen und wenn es dir gefällt, dann kannst du das tun und wenn es etwas ist, was dir nicht gefällt, dann kannst du auch das einfach sein lassen. Dann kannst du dir aussuchen, was gut ist und was nicht gut ist. Und nein, sagt er nicht. Gott sagt, wir haben hier die Bibel. Das waren damals die 5 Bücher Mose. Und die sagen, was gut ist. Und wenn du das liest und wenn du es tust, dann werde ich dich segnen. Dann wirst du gelingen haben. Das heißt, Gott spricht davon, dass wir die Bibel, was Gott sagt, ernst nehmen. Dass wir es lesen und dass wir es komplett, ganz umsetzen. Zweitens, die Prophetie der Bibel studieren. Die Prophetie hat auch keinen postmodernen Ansatz und kein postmodernes Denken. Im 2. Timotheus 4, Verse 2 bis 4, haben wir ein Wort, was, denke ich, Paulus damals geschrieben hat. Und Gott hat das da hineingebracht in die Bibel, weil er schon wusste, dass in der Endzeit postmodernes Denken kommt. Deswegen hat er das extra da reingebracht. Nämlich, Paulus schreibt an Timotheus, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird dir eine Zeit kommen, und ich spreche da von der postmodernen Zeit, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Nämlich die heilsame Lehre ist eine Lehre, die absolute Wahrheiten hat. Sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das heißt, hier wird beschrieben, dass am Ende Prediger eingesetzt werden und Lehrer eingesetzt werden, die genau das predigen, was die Menschen hören wollen. Und das ist genau das, was in der Postmodernen geschieht. Im Postmodernen steht im Mittelpunkt der Predigt das, was der Hörer hören wird und was der Hörer hören soll und was ihm guttun soll und nicht mehr das Wort Gottes und der Anspruch, den Gott gegeben hat. Deswegen, die Prophetie, die Voraussage, die Paulus hier gemacht hat, können wir sehen, dass sie sich heute erfüllt und dass wir darauf reagieren sollen, nicht, dass wir sagen, okay, dann reden wir auch der Menschen nach dem Mund, sondern dass wir das sagen, was wir von Gottes Wort erkannt haben. Dass wir sagen, so ist es, das ist Gottes Wort und das ist der Maßstab, nach dem die Bibel die Dinge dieser Welt beurteilt und auch zeigt. Drittens, die persönliche Beziehung zu Jesus. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir die Prophetie haben, dass wir uns nicht durch postmoderne Denkweisen rechts und links irgendwo beeinflussen lassen. Aber es ist noch wichtiger, mit Gott Verbindung zu haben. Im Psalm 4, Vers 9 heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Unsere Sicherheit finden wir in Gott und in Gottes Wort. Da können wir uns festhalten. Da können wir ein Netz finden, wenn wir fallen. Da können wir mit Gott verbunden sein und das wird uns Frieden geben, das wird uns Sicherheit geben, das wird uns guttun im Inneren. Viele Menschen sind von dem Postmodernen nicht mehr zufrieden. Sie suchen nach neuen Wegen, das neue Zeitalter. Hier bei Gott finden wir einen neuen Weg. Er gibt Antworten auf unsere Fragen und er kann unsere Bedürfnisse des Herzens stillen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir sehen können, dass du damals in deinem Wort schon gewusst hast, was in der Weltgeschichte kommt und dass es eine Zeit geben wird, wo die Menschen postmodern denken werden. Und dass du uns davor gewarnt hast, dass wir da nicht mitmachen sollen, sondern dass wir deinem Wort treu bleiben, dass wir deiner Wahrheit treu bleiben, dass wir dir, Herr Jesus, treu bleiben. Hilf, dass wir dein Wort immer besser verstehen lernen. Aber dass wir nicht andere Menschen angreifen oder verurteilen, sondern dass wir die Dinge nur so darstellen können, wie du es siehst. Dass wir die Bibel als absolute Wahrheit erkennen können und dass wir sie immer besser verstehen für unser eigenes Leben. Hab Dank, dass wir in dir Geborgenheit haben dürfen, wenn wir unser Leben dir ganz übergeben und wenn wir mit dir verbunden sind und wenn du in unserem Herzen wohnst. Schenk uns diese Sicherheit und diese Geborgenheit in dir. In Jesu Namen. Amen. Das war der Bereich des Postmodernen, Teil 22. Herzliche Einladung zum nächsten Teil, da geht es um Teil 23, da geht es um den Säkularismus.